Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit Steffen Prodinger, Möglichmacher, Business Angel und Group Lead der Sunflower Group.
Carsten, wir treffen jetzt Steffen Prodinger, Familienmensch und Familienunternehmer, der von sich sagt, er wird inspiriert von Familie, Kirche und Sport. Was inspiriert dich im Leben?
Ja, Sport auch schon immer, Familie würde ich auch sagen, Kirche nicht ganz so präsent bei mir, aber Natur. Ich bin ein sehr naturverbundener Mensch.
Dann müssen wir ihn mal fragen, wie er das mit der Natur empfindet. Was mich bei ihm, ich kenne ihn ja schon seit ein paar Jahren, sehr beeindruckt, dass er sehr reflektiert ist und sich auch an bestimmten Stellen zurücknehmen kann. Ich glaube, das wird ein sehr persönliches Gespräch.
Also Unternehmerinnen, die sich zurücknehmen können und vielleicht nicht so Selbstdarsteller sind, das ist wirklich selten. Insofern bin ich wirklich gespannt auf Steffen Prodinger. Also auf geht's, Michael.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Der Moment der Wahrheit, heute mit Steffen Prodinger. Lieber Steffen, eine gemeinsame Schiffsreise mit den Kindern in der Karibik und ein späteres Seminar am Wörthersee haben dein Leben verändert. Es waren Momente der Wahrheit für einen Menschen in Verantwortung, der bewusst lebt, emotional und empathisch ist, der die Mentalität eines Sportlers besitzt und sich ständig neue Ziele steckt. Es waren Momente der Veränderung, die das Auf und Ab des Lebens so eindrucksvoll beschreiben und die einen Kontrapunkt setzen gegen durchgestylte Lebensläufe und linear verlaufende Erfolgsstorys in der Geschäftswelt. Steffen, du bist Mehrheitsgesellschafter und ehemaliger CEO der Prodinger Group, einem 100-jährigen Familienunternehmen, einem Handelsunternehmen für industrielle Verpackungen. Und aktuell Group Lead der Sunflower Group, die Menschen und Unternehmen darin bestärken wollen, über sich hinauszuwachsen. Es geht heute um deine Geschichte, die eines Familienunternehmers und Familienmenschen, über die Auf und Abs im Leben, um dich, der sich 20 Jahre auf seine heutigen Aufgaben vorbereiten durfte. Lieber Steffen, schön, dass du heute unser Gast bist.
Vielen Dank, lieber Michael, lieber Carsten. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf. Es ist ein echtes Privileg. Ich verfolge euren Podcast schon eine ganze Weile. Und dass ich heute hier am Tisch sitzen darf, das hätte ich mir damals nicht vorstellen können. Herzlichen Dank dafür.
Dann können wir ja hinterher dich mal fragen, wie es ist, wenn man dann von einem Hörer zu einem Gast wird und was das dann mit einem gemacht hat. Ich habe ja gerade gesagt, dass euer Familienunternehmen letztes Jahr 100 Jahre alt geworden ist und wir hatten ja schon ein paar Familienunternehmerinnen im Podcast gehabt, aber vielleicht kannst du noch mal für dich beschreiben, was macht eigentlich das Wesen eines Familienunternehmers aus?
Ja, ich habe da ehrlicherweise eine ganz eigene Interpretation gefunden. Natürlich ist ein Familienunternehmen ein Unternehmen, was seit Generationen in Händen einer Familie, die familiär zusammengehört, liegt. Ich habe in den Jahren, in denen ich dort Verantwortung tragen durfte, aber lieber die Interpretation gebraucht, dass wir uns als Familienunternehmen verstehen, weil wir wie eine Familie agieren. Ja, weil ein Unternehmen, wir waren am Ende meiner aktiven Phase circa 550 Mitarbeitende, sich gemeinsam verantwortlich wie eine große Familie fühlen. Wir sind füreinander da, wir unterstützen uns. Das ist meine eigene Interpretation davon, was Familienunternehmen auch bedeuten kann. Im herkömmlichen Sinne ist es mit Sicherheit ein Stückchen weit das Erbe, ja, was man teils unbekannterweise antritt. Ich habe die erste Generation nie kennenlernen dürfen. Wir sind in 100 Jahren Familienunternehmenszeit, jetzt in der dritten Generation, also auch relativ lange Epochen, die da gestaltet worden sind.
Ist es dann wirklich so, dass man zu dieser Belegschaft, zu den Mitarbeiterinnen, so eine Art familiäre Beziehung aufbaut oder ist das ein Mythos?
Ich glaube nicht, dass es ein Mythos ist, aber ich glaube auch nicht, dass es eine grundsätzliche Antwort dazu gibt. In meinem konkreten Fall kann ich sagen, das trifft zu 100% zu. Sehr früh in meinem beruflichen Leben habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dass ich, wenn ich gut funktionieren muss und gut funktionieren möchte, ein Umfeld brauche, in dem ich mich wohlfühle. Und das habe ich mir nie bewusst vorgenommen, das habe ich auch nie irgendwie gelernt, sondern irgendwie gespürt, dass es eine Leitlinie für mich ist, ein Leitgedanke. Damit es mir selber gut gehen kann, muss es meinem Umfeld gut gehen. Und dann fühlen sich daraus Gedanken an, wie in einer Familie dafür zu sorgen, dass die Menschen um mich herum das haben, was sie brauchen. Und das bedeutet jetzt nicht, alles zu pampern und zu überorganisieren. Aber ich sag mal, wenn es hart auf hart kommt, dann ist man füreinander da. Und wir haben in den letzten Jahren durchaus einige Krisensituationen bewältigen dürfen und bewältigen müssen, in denen sich die Unternehmen als erfolgreich herauskristallisiert haben, denen das gemeinsam gelungen ist, als großes gemeinsames Team.
Also kümmert man sich dann als Familienunternehmer auch um familiäre Krisen seiner Mitarbeiterinnen? Kann man auch nachlesen in Firmenchroniken, dass das immer so eine besondere Art der Verantwortung ist, die Familienunternehmerinnen haben. Für die Belegschaft, für die Familien, die hinter den Mitarbeiterinnen stecken, für die Region, in der sie das Unternehmen haben. Es sind ja meistens auch ländliche Regionen, wo man vielleicht der größte Arbeitgeber ist. Ist das eine besondere Verantwortung und wie weit geht die?
Es ist bestimmt eine besondere Verantwortung, aber es ist für mich auch ein Stückchen weit Führungsverständnis. Also Führungsverständnis heißt, bin ich einfach fachliche Führungskraft von Mitarbeitern, von Menschen oder interessiere ich mich für den Menschen dahinter? Und das muss nicht zwingend ein Familienunternehmer sein. Aber wenn ich mich für die Menschen, mit denen ich eng zusammenarbeiten darf, interessiere, dann bekomme ich auch mit, ob irgendwas nicht in Ordnung ist, ob irgendwas nicht passt. Dann bekomme ich auffälliges Verhalten mit und frage aktiv nach, ist alles in Ordnung, können wir irgendwas tun? Und manchmal reicht es, wenn man sein engstes Netzwerk einfach mit einbinden kann und Kleinigkeiten wie bei der Suche von einem Kindergartenplatz oder von einem Wartetermin bei einem Physiotherapeuten mit zu unterstützen, weil man einfach merkt, das ist gerade ein aktueller Pain, wo die Familie dran hängt. Und mir fällt es vielleicht leichter, weil ich jemanden kenne und kann dazu einen Beitrag mit leisten. Und das sind, glaube ich, die kleinen Dinge des Tages.
Ja, auf der einen Seite hat das natürlich eine hohe Bindung zu den Menschen und vielleicht auch ein hohes Commitment seinerseits der Menschen zum Unternehmen, auch vielleicht auch Leistungsbereitschaft und sowas. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass es dann unheimlich schwierig ist, mal unbequeme Entscheidungen zu treffen. Die können ja auch gerade in Krisensituationen mal sein. Also ich denke jetzt einfach mal an Technologiewandel, wo auf einmal vielleicht ganze Jobs, die vorher von Menschen gemacht wurden, dann vielleicht durch Digitalisierung, ist jetzt gerade natürlich auch das Thema mit AI und so weiter, aber das hat man ja in der Vergangenheit schon auch, ich sag mal, in der Produktion und so gehabt, nur dass gewisse Jobprofile wegfallen und man sich dann überlegen muss, wie manage ich diese Veränderung und vielleicht dann auch mal die ein oder andere unbequeme Entscheidung. Hast du das auch erlebt, dass da mal unbequeme Entscheidungen und dass dir das vielleicht schwerer gefallen ist oder vielleicht gehst du auch anders mit solchen Entscheidungen um? Die Kehrseite der Medaille, darauf komme ich so ein bisschen raus. Ja.
Ja, tatsächlich ist es ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin ja in einem Übergangsprozess aktuell. Ich bin zum Ende des vergangenen Jahres aus dem operativen Geschäft ausgeschieden, gewollt und geplant ausgeschieden. Und ich habe das vor circa 2 Jahren gespürt, dass das Unternehmen jetzt eine neue Ausrichtung und auch einen neuen Impulsgeber mitbraucht. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Teil der Verantwortung als Unternehmer ist es, seine eigenen Stärken zu kennen, sich derer bewusst zu sein und nicht zu glauben, über irgendwelche Formen von Superkräften zu verfügen, die jedwede Situation heilen können. Ich durfte in den Jahren, in denen ich Verantwortung getragen habe, ich war 20 Jahre im Unternehmen aktiv, die letzten 9 Jahre als CEO und Mehrheitsgesellschafter. Ich verstehe meinen Beitrag maßgeblich, das Unternehmen in einer gemeinsamen Kultur neu auszurichten. Das heißt nicht, dass die Dinge vorher schlecht gewesen sein müssen, aber mein Beitrag war es maßgeblich gewesen, ein Unternehmen zu einen, eine Kultur zu entwickeln, in der sich Menschen wohlfühlen, in der Menschen gerne zu uns an Bord kommen wollen, bei uns bleiben. Wir haben weiter sehr, sehr stark in die Ausbildung investiert. Ich glaube, vor 2 Jahren waren das erstmals 31 Auszubildende, die komplett neu angefangen haben. Da liegt meine DNA drin, da fühle ich mich maximal lebendig darin, den Dingen auch einen Sinn zu geben. Habe verstanden Anfang 2024, das, was uns jetzt am Markt begegnet, bedarf aber einer grundlegenden Neuausrichtung unseres Geschäftsmodells. Da geht es natürlich um harte Entscheidungen, da geht es aber auch darum, dass tägliche Business neu aufzustellen, neu auszurichten, Stichwort Digitalisierung, Stichwort Automatisierung, nicht um Arbeitsplätze einzusparen, sondern um die Menschen sinnvoller, besser zum Einsatz bringen zu können. Und da habe ich für mich auch klar gemerkt, das ist nicht meine Stärke, das ist nicht mein Schwerpunkt, da braucht es jemanden, der schon eindeutig Erfahrung auf dem Segment gesammelt hat und der uns da gut begleiten kann durch eine nächste Entwicklungsepoche des Unternehmens. Und da stehen wir aktuell.
Es ist interessant, was du gesagt hast, dass du in einer Phase das Unternehmen geführt hast, wo du deine Stärken auch ausspielen konntest und dann aber erkannt hast, jetzt ist es Zeit, vielleicht zurückzutreten und jemand anderes in die Führung kommt, der jetzt Stärken hat, die ich nicht selbst habe sozusagen. Das ist ja etwas, was sehr, sehr ungewöhnlich ist und zeichnet dich ja auch in gewisser Weise aus, oder Michael?
Das ist total ungewöhnlich, weil eigentlich leben wir immer noch von dem Mythos des omnipotenten und omnipräsenten, meistens männlichen Patriarchen, der als Führungskraft durch alle Entwicklungsphasen das Unternehmen fährt und als Kapitän auf der Brücke steht. Hab selten jemanden jetzt gehört wie dich, der sagt, es gibt einfach jetzt eine Phase in der Unternehmensentwicklung, da bin ich nicht der Richtige und deswegen muss ich zurückgehen, einen Schritt und mir jemanden suchen, der das besser kann. Oder haben wir dich da falsch verstanden?
Ganz genau so ist es. Und ich bin sehr stolz und sehr dankbar, dass diese auf Gemeinsamkeit ausgerichtete Kultur uns in einigen Krisen wirklich geholfen hat, da gut durchzukommen. Wir haben ja da wirklich eine Anhäufung gehabt in den letzten Jahren, beginnend mit der Corona-Pandemie, Ukraine-Konflikt, Energiekrise. Das hat uns alles in unseren originären Geschäftsmodellen sehr stark getroffen und beschäftigt. Aber diese Krisen haben einem anderen Muster gefolgt. Das ging steil runter und ging dann aber ebenso ähnlich wieder raus. Und diesen Zwischenraum, den mussten wir gut managen, die Mannschaft zusammenhalten, auf die Herausforderungen ausrichten. Und da braucht es andere Skills in der Führung und da braucht es auch eine andere Grundlage, ein anderes Setup in der Mannschaft, als das, was wir jetzt seit Ende 23, Anfang 24 erleben. Da ging die Wirtschaft irgendwie runter und dann hat es eher unentschlossen in so einem tieferen Segment verharrt. Und es hat sich abgezeichnet, das bleibt so, das wird nicht von selber besser werden.
Also du kannst Krise, würdest du sagen? Bist du jemand, der gut ist in der Krise, in Krisensituationen? Bist du ein guter Krisenmanager?
Ich glaube, unser Unternehmen mit seinen obersten Führungsverantwortlichen ist gut in der Lage, solche Krisen zu managen. Ich habe da einen Anteil in der Rolle, aber ich habe nichts davon alleine gemacht, sondern immer in einem eingebettet, in einem starken Team.
Ja. Und jetzt würdest du sagen, ist es nicht mehr diese V-Förmigkeit, ja, Krise, Peak und dann kommt man aus dem Tal schnell wieder raus, sondern jetzt hat man eher so eine langanhaltende wirtschaftliche Rezession, einen Rückgang, der auch die Verpackungsindustrie natürlich beeinträchtigt. Und was sind jetzt die Herausforderungen im Vergleich zu den Krisenjahren, die euch bevorstehen?
Ich glaube, die Flexibilität, die Dynamik, die kurzen Entscheidungswege sind das, was uns als Familienunternehmen und als Mittelstand in besonderer Weise auszeichnen und die uns da auch geholfen haben, in diesen Phasen gut bestehen zu können. Die Herausforderung, die wir jetzt haben und jetzt sehen, ist, dass sich Geschäftsmodelle grundlegend beginnen zu verändern. Da hat, glaube ich, jede Unternehmergeneration ihr eigenes Aufgabenpackage, was sie bewältigen muss. Das lässt sich auch nur schwer vergleichen. Aber der klassische Großhandel, der ja viele Jahre davon gelebt hat und geprägt war, dass er ein großes Netzwerk an Lieferanten hatte, dass er hohe Bestände an Ware vorrätig hatte, schnell lieferfähig war, das hat heute nicht mehr die Relevanz, wie das noch vor 20, 30 Jahren der Fall gewesen ist. Und darauf müssen wir uns einstellen. Darauf muss sich die gesamte Wirtschaft einstellen. Wir als Teil der Wirtschaft, als Großhandelsunternehmen, die in fast jede Branche in Deutschland hineinliefern, in besonderer Weise. Sonst findet das Geschäft ohne uns statt.
Weil was ist jetzt anders in der Industrie? Nur, dass wir es nochmal kurz verstehen.
Ich denke, die Beschaffungswege sind deutlich transparenter geworden. Ich bin ins Unternehmen eingestiegen vor gut 20 Jahren. Da gab es tatsächlich noch Regionen in Deutschland, da hat das so funktioniert. Da kamen alle 3 Wochen unser Außendienstmitarbeiter vorbei, hat beim Kunden die Aufträge abgeholt, hat sich bei einer Tasse Kaffee nett unterhalten und der Kunde wusste auch, in der nächsten Woche wird die Ware geliefert. Und heute ist die Einkäufergeneration deutlich jünger geworden. Die wartet nicht mehr auf den Außendienstmitarbeiter. Die informiert sich digital. Die sieht aktuell alle Beschaffungsmöglichkeiten aus Fernost. Die ist sich darauf angewiesen, jetzt direkt in Deutschland bestellen zu müssen. Und da geraten alle Marktteilnehmer einfach unter einen deutlich komplexeren Druck, bestehend aus Zeit und aus Kosten. Und wenn das Ganze dann noch mit einem grundsätzlichen wirtschaftlich angespannten Umfeld begleitet wird, wie wir es aktuell haben, dann fühlt sich das für alle Beteiligten maximal anstrengend an.
Jetzt könnte man ja sagen, okay, du gehst einen Schritt zurück, suchst dir jemand anders für die Geschäftsführung, aber du machst ja nicht nur einen Schritt zurück, sondern du machst ja mehrere Schritte zurück, du gehst ja komplett raus. Was ist der Grund gewesen, warum du gesagt hast, für diese Phase ziehe ich mich auch komplett aus dem Unternehmen zurück?
Ich habe das ehrlicherweise nicht beschrieben für mich als Schritt zurück, sondern als Schritt zur Seite zu treten, um Platz zu machen für etwas anderes. Und habe selber in diesem Prozess in den vergangenen 2 Jahren für mich zunehmend erst verstanden, was die Bedeutung dahinter ist, die ich wahrscheinlich unterbewusst schon gespürt habe, aber noch gar nicht in der Lage war, zum Ausdruck zu bringen und zu formulieren. Und tatsächlich ist mein heutiges Bild, dass ich das Familienunternehmen in dieser Phase gut begleiten durfte, ich unglaublich viel lernen durfte, mich in meiner Persönlichkeit auf Basis der vielen Herausforderungen auch entwickeln durfte. Und das Bild, was ich heute habe, ist, dass das Leben mich vorbereitet hat für einen nächsten Abschnitt und für die nächsten Herausforderungen. Und ich empfinde das als Herausforderung des Lebens, sich jetzt den nächsten Herausforderungen zu stellen, die ja dann durchaus außerhalb dieser Unternehmensgruppe stattfinden können und stattfinden dürfen. Also wieder herauszugehen aus der Komfortzone, wo man sich vielleicht auch ein Stückchen weit eingerichtet hat über die Jahre, wieder in die Entwicklungszone und sich neuen Herausforderungen zu stellen, das ist der Ansatz jetzt.
Wobei ich könnte mir vorstellen, so wie wir das immer auch ein bisschen interpretieren, wir haben jetzt gerade auch ein Buch drüber geschrieben, wir sehen ja so 5 Archetypen, ne? Steffen, du kennst das ja auch. Und ich sehe jetzt so gerade, was du erzählst, so deine Stärke, würde ich jetzt sagen, dieses beziehungsstarke, empathische, das hat ja auch eine Qualität im Unternehmen. Und oft ist es ja so, dass gerade Führungskräfte, die vielleicht eher so ein bisschen dann, wir verändern Geschäftsmodelle, wir stressen auch die Organisation, dass so dieses Gegengewicht vielleicht auch ein bisschen fehlt. Also jemand, der die Organisation zusammenhält, der ein bisschen auch die Bedürfnisse der Menschen und so weiter im Blick hat, um diesen Stress auch so zu organisieren, dass es für die Organisation auch verkraftbar ist. Also ich weiß nicht, ob das für dich eine Option ist, aber wir haben zumindest in unserer Erfahrung immer gelernt, dass es Sinn macht, wenn sozusagen unterschiedliche Persönlichkeiten in so einem Veränderungsprozess auch zusammenwirken und ihre Stärken auch kombinieren. Und es kann ja durchaus sein, dass du sagst, als Geschäftsführer, also ist meine Rolle jetzt nicht mehr derjenige, der die neuen Geschäftsmodelle erfindet, weil da brauche ich jemand mit Fachverstand, den ich selber nicht habe. Aber die Beziehungen zur Organisation und dieses Zusammenhalten der Menschen und dieses Verständnis, die Beziehungen in der Organisation so zusammenzuhalten und das Commitment auch der Menschen für die Transformation zu bekommen. Da hast du ja auch in den 9 Jahren, in denen du aktiv warst, auch wahrscheinlich eine gewisse Funktion gehabt und auch die Menschen in einer gewissen Art und Weise angesprochen. Was jetzt jemand, der neu reinkommt, von außen vielleicht auch, kannst du vielleicht auch nochmal erzählen, war das jetzt jemand von außen, der jetzt sozusagen neu war, oder war das auch jemand, der bekannt war schon in der Organisation, der jetzt dann diese Führungsrolle übernommen hat? Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das als Tandem irgendwo gut funktioniert hätte, mit unterschiedlichen Rollen, die ihr da habt.
Ja, tatsächlich beschreibst du, ohne das vorher abgesprochen zu haben, sehr genau die Idee, die es ursprünglich gab. Und deswegen war das auch immer meine Wortwahl gewesen, einen Schritt zur Seite zu treten, um dann im Tandem gemeinsam andere Rollenverteilungen wahrzunehmen. Und die Rolle, die ich damals glaubte für mich zu sehen, war es, stärker am Unternehmen zu arbeiten und weniger im Unternehmen zu arbeiten. Und darauf ausgerichtet auch tatsächlich einen Counterpart gesucht, den wir mit dem Markus Ettlin gefunden haben. aus heutiger Sicht das Beste, was dem Unternehmen passieren konnte. Jemanden, der sehr eindeutig die klare Erfahrung schon sammeln durfte auf seinem Lebensweg, der auch mit einer hohen Glaubwürdigkeit gegenüber den Menschen in der Organisation auch sagen kann, nicht ich versuche das jetzt mal und wir schauen, ob es funktioniert, sondern ich habe das schon mindestens zweimal auf meinem Lebensweg in durchaus auch größeren Dimensionen beweisen dürfen. Und das schafft ja auch Sicherheit, das schafft Vertrauen, diesen Weg, der viele Veränderungen in sich birgt, auch mitzugehen. Das war ein guter Schritt, das war eine wichtige Entscheidung fürs Unternehmen. Und ich bin heute unverändert sehr, sehr dankbar dafür, dass wir so aufgestellt sind. Meine eigene Rolle hat sich etwas anders entwickelt, als ich zu dem Zeitpunkt dachte. Das liegt eben auch mit darin, dass Familienunternehmen noch eine weitere Besonderheit haben, dass sie manchmal nicht nur einer Person gehören, ja, sondern mehreren Personen gehören. Und das vielleicht in Phasen, wo Unternehmen wirtschaftlich besser laufen, weniger Herausforderungen gibt auf diesen Ebenen als in Phasen, wo die wirtschaftliche Gesamtlage nicht ganz so gut ist. Und ohne da jetzt zu tief hineingehen zu wollen, hat sich für mich dann der Blick geöffnet, dass mein persönlicher Weg außerhalb der Unternehmensgruppe weiter stattfinden wird.
Ist das eine Gefahr von Familienunternehmen, dass wenn das in der Familie nicht gut funktioniert, wenn man sich nicht gut versteht, dass das dann auch sehr stark zulasten des Unternehmens gehen kann? Also wir haben ja so ein paar Fälle, die mir jetzt in den letzten 10 Jahren einfallen, wo Unternehmensentwicklungen wirklich nicht vorangekommen sind, wo es Transformationsblockaden gab, weil sich die Familie nicht einig war über strategische Ausrichtung, über Investitionen, über die richtige Mannschaftsaufstellung. Ist das vielleicht die Schwäche auch von Familienunternehmen im Vergleich zu Konzernen, wo es vielleicht mehr Stakeholder in Aufsichtsräten gibt, die mehr Distanz haben, mehr professionelle Distanz haben?
Natürlich. Ganz sicher spielt da Emotion eine deutlich ausgeprägtere Rolle. Bei allen Beteiligten aus allen Generationen in Familienunternehmen, weil im Kern, und das unterstelle ich, im Kern jeder immer das Beste will. Und jeder davon überzeugt ist, dass vielleicht die Gedanken, die er hat und die Ausrichtung, die er hat, auch das Beste fürs Unternehmen sind. Und jemand, der in einem Angestelltenverhältnis von extern ist, per se einfach nur die Rolle hat als Geschäftsführer, als Verantwortungsträger, und alle anderen Konstellationen haben immer mindestens 2 Hüte auf. Ja, irgendeine familiäre Konstellation und die fachlich-berufliche. Und ich glaube, die Herausforderung für Familienunternehmen ist es grundsätzlich, dass Rollen klar definiert und klar verabredet sind und sich nachher auch dran gehalten wird. Und ich habe das kürzlich mal von einem guten Freund und Wegbegleiter lesen dürfen, der begleitet Unternehmen aus der Rolle als Coach für Führungstrainings. Und der hat es in einem Beitrag mal geschrieben gehabt, die Herausforderung ist es, dass ein Übergang zwischen Generationen gut gelingen kann, dass die eine Generation bereit ist, Räume zu füllen und auch gestalten zu wollen und eine andere Generation die Herausforderung hat, loslassen zu können. Dafür braucht es ein gutes Maß an Vertrauen, dafür braucht es aber auch ein gutes Maß an Klarheit, an Verabredungen und an Verlässlichkeit. Und wenn das nicht gut funktioniert, dann liegt die Gefahr da, dass das Unternehmen drunter leiden kann. Und so schräg das jetzt vielleicht dann klingen mag in der Konstellation als die jüngere Generation, die ich bin mit knapp 49 Jahren, habe ich mich dann für das Loslassen entschieden und gesagt, wir müssen jetzt schauen, dass das Unternehmen in Verantwortung für 550 Mitarbeitende, für eine entsprechende Anzahl an Familien, die mit dahinter stehen, einen neu strukturierten, ausgerichteten Weg geht und wir diejenigen, die Verantwortung übernehmen im Unternehmen, dass wir die arbeiten lassen, ja, und nicht als Familie behelligen. Und dann ist es der klarere und konsequentere Weg zu sagen, dann gehe ich da auch bewusst nicht einen Schritt zur Seite, sondern ich gehe einen Schritt raus.
Ist ja schon ungewöhnlich, gell? Weil in vielen anderen Situationen würde man jetzt beobachten können, dass es Machtkämpfe gibt und dass dann deine Generation schaut, dass sie sich dann irgendwie durchsetzt und so. Das ist dir gar nicht in den Sinn gekommen, sondern dir ist schon in den Sinn gekommen, sagen, dann gehe ich eben zur Seite, weil das es gibt mehr als nur mich und meine Familie und die Familie, die das Unternehmen besitzt. Da gibt es Menschen, die davon abhängig sind, dass wir eine gute Lösung finden auf der gesellschaftlichen Ebene, weil ansonsten habe ich ganz andere Probleme. Ist das so ein bisschen, was bei dir im Hinterkopf mitgeschwungen hat in der Entscheidung?
Ja, es ist Teil meiner DNA, dass ich darauf ausgerichtet bin, an Dingen mitwirken zu wollen, dass etwas zum Gelingen kommt, dass etwas in Entwicklung kommt, dass etwas vorwärts kommt. Und dann, wenn sich etwas daran anfängt auszurichten, sich abzunutzen und aneinander abzuarbeiten, da fehlt mir Geduld, da fehlt mir Disziplin. Und darunter leide ich am Ende des Tages auch irgendwann gesundheitlich. Mein familiäres Umfeld leidet auch darunter. Und wenn ich erkenne, dass Wege eingeschlagen werden, wo es am Ende des Tages nur Verlierer gibt, dann habe ich ein sehr hohes Bedürfnis, sehr frühzeitig die Hand zu heben und sagen, pass auf, das kann nicht der richtige Ansatz sein, da müssen wir anders mit umgehen.
Ja. Und das ist dir bei der Schiffsreise gekommen, als du deinen Traum verwirklicht hast mit deinen Kindern, die noch nicht in der Schule sind, zu dem damaligen Zeitpunkt in die Karibik zu fahren, eine Kreuzfahrt zu machen, eine Schiffsreise zu machen?
Wahrscheinlich habe ich vieles schon gespürt, ohne es in der letzten Ausprägung schon verstanden zu haben. Aber tatsächlich war das Anfang 2024 schon ein besonderer Moment. Unternehmer sein, und so fühle ich mich, bedeutet eben auch, sich permanent mit dem Unternehmen und den Themen zu verbinden. Und da gibt es keine Arbeitszeit und da gibt es kein Wochenende. Und da hat Familie schon auch immer stark zurückstecken müssen. Wir haben zwei kleine Kinder, die waren Anfang 2024 5 und 2,5 Jahre alt gewesen. Und mir war das schon wichtig, dass wir, anders, weil wir halt keine Elternzeit irgendwas gemacht hatten zur Geburt der Kinder, da einen längeren Urlaub gemeinsam machen, bevor dann die Schulpflicht uns in das normale Ferienkorsett mit reinzwingt. Und geplant waren es dann wirklich unsere Hochzeitsreise auch alles in einem, 6 Wochen von zu Hause weg zu sein, 6 Wochen als Familie unterwegs zu sein. Und ich war noch nie so lange vom Unternehmen weg gewesen. Ich war nie raus, ich habe E-Mails gelesen. Du kannst auch heutzutage mitten auf dem Atlantik Videocalls machen, alles funktioniert. Aber ich war noch nie so lange vom Unternehmen weg gewesen. Und ich habe Erstaunliches gemerkt, dass der Abstand zum Unternehmen mir gut getan hat. Gut getan hat, weil ich einen ganz anderen Blick auf Dinge entwickeln konnte. Ich habe das zum Beispiel auch daran gemerkt, dass mein Ruhepuls nachts in dieser Phase nach 3 Wochen bei 37 gewesen ist. Als Ausdauersportler habe ich grundsätzlich einen niedrigeren Ruhepuls, aber das war nochmal ein ganzer Tacken niedriger gewesen. Und Abstand zum Unternehmen bedeutet jetzt nicht nichts hören, nichts sehen, sondern mit Abstand drauf gucken, aufs Unternehmen, auf die eigene Rolle und auf die Zukunft. Und daraus haben sich diese Gedanken einfach angefangen zu entwickeln. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, das war schon alles da gewesen. Und es braucht dann einfach einen Raum und auch die Aufmerksamkeit und das richtige Rahmenumfeld dazu, um sich herauszuarbeiten. Ja, und das ist einfach, wenn du ins Tagesgeschäft eingebunden bist, gar nicht möglich, weil du da viel stärker funktionieren musst, in Termine eingebunden bist. Und ich möchte aber sagen, ich habe das schon sehr klar gespürt Anfang 2024, dann auch meine damaligen Mitgeschäftsführer darüber informiert, was am Ende des Tages herausgekommen ist, wo wir heute stehen. Das habe ich Step by Step aber auch erst lernen und begreifen müssen. Das entsteht dann auch, wie das Umfeld reagiert, wie Dinge sich entwickeln. Genau.
Hat dich das verunsichert, diese Übergangsphase? Also ich könnte es mir nur einfach vorstellen, wenn man in so einer verantwortungsvollen Position war und dann rausgeht. Ich weiß nicht, ob schon deine Zukunft für dich klar war oder ob es sozusagen eine Phase der Orientierung gab, wo Unklarheit war. Einfach um mal, wie das Erleben sich gestaltet hat in so vielleicht so einer potenziellen Übergangsphase, wo man vielleicht nicht genau weiß, wie sieht meine Zukunft aus, was will ich in Zukunft machen, erfüllt mich das, was ich tue, diese Fragen. Wie hast du das erlebt, das Rausgehen und das Finden eines neuen Weges?
Tatsächlich sehr ähnlich, so wie du das beschreibst. Da gibt es Phasen, in denen fühlt sich das ganz schön orientierungslos an. Und ich erinnere mich gut, Anfang Juli vergangenen Jahres, da hatten wir unser 100-jähriges Firmenjubiläum und wir haben es nicht groß aufgeblasen, sondern wir haben es an allen unseren Standorten mit der Unternehmensfamilie gefeiert, mit den Mitarbeitern und mit den Angehörigen. Gegrillt, ein großes Fest gemacht, aber ohne großes politisches Aufgebot oder sonst irgendwas. Sondern die Menschen, die wichtig sind, haben gemeinsam gefeiert, unsere Mitarbeiter und die Familien. Und da haben wir die Gelegenheit genutzt, den designierten neuen CEO vorzustellen und in einem kleinen Interview ein bisschen was dazu zu sagen. Und da wurde ich auch immer gefragt, wie geht's denn jetzt weiter und was machst du denn in Zukunft, Steffen, mit der vielen freien Zeit? Und ich erinnere mich gut, dass ich gesagt habe, ich weiß es noch nicht genau, weil ich habe mich nicht entschieden, aus dieser Rolle herauszugehen, weil ich etwas anderes machen möchte, sondern ich habe mich entschieden, aus dieser Rolle herauszugehen, um etwas Neuem Raum zu geben. Und dann muss ich für mich erstmal verstehen, was das Neue mit ist. Aber damit war die Priorität gesetzt. Und ich habe einen schönen, inspirierenden Satz in der Zwischenzeit gefunden, der mich begleitet. Der heißt, werde, wer du bist, nicht, wie du sein sollst. Und dieser Satz begleitet mich seitdem, weil ich verstanden habe, diese Rolle, für die ich mich aus freien Stücken vor über 20 Jahren entschieden habe, die macht auch was mit dir. Und das kann sich an Äußerlichkeiten zu erkennen geben. Ich habe rückblickend für mich festgestellt, ich habe von Anfang an Anzug getragen. Ich bin jeden Tag mit Anzug, mit Krawatte ins Büro gegangen. Das ist eine ernsthafte Aufgabe, die nimmst du ernst und bringst das aber auch mit Wertschätzung dem Unternehmen gegenüber zum Ausdruck. Und dafür gehört das, man zieht sich ordentlich an. Und ich habe für mich gemerkt, dass ich die letzten 1,5 Jahre zunehmend dazu übergegangen bin, den Anzug wegzulassen und dafür Jeans und Hoodie anzuziehen. Ja, also aus dieser Rolle hinauszuwachsen. Und ich habe für mich verstanden gehabt, dass das eine spannende und prägende Phase gewesen ist, aber im Lauf der Zeit und im Lauf der Verantwortung und den Verantwortlichkeiten und den Menschen, die aus unterschiedlichen Richtungen an dir ziehen, es irgendwann nicht mehr dazu geführt hat, dass du wirklich du selber bist. Und das geht nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein schleichender Prozess. Und das habe ich hinten raus gespürt, dass ich nicht mehr ich selber bin, in mir ruhe, in meinen Kernstärken und deswegen meine Rolle nicht neu finden muss, ich denke eher wiederentdecken muss.
Ganz toll, den Satz, ich habe jetzt auch gerade drüber reflektiert, den du da gesagt hast. Das bedeutet ja eigentlich, es ist alles sozusagen in dir. Du musst es eigentlich sehen lernen. Erkenne, wer du bist und dann drücke das aus. Das ist ja ganz anders eigentlich, als wie wir heute eigentlich unsere Leben gestalten. Das ist ja sehr geprägt von Erwartungen eben von außen, wie du sagst. Fängt ja mit der Schule an und so, gute Noten und mach das und das und funktionier und los nicht verrückt. Dann hat man vielleicht seine rebellische Phase als Teenager und färbt sich mal die Haare grün oder irgendwas.
Ja, oder Social Media, die dir irgendwelche Muster und irgendwelche Stereotypen zeigen oder auferlegen, wie du sein solltest.
Ja.
So, dass du
eigentlich ist ja heute noch schlimmer mit Insta und so weiter. Ne? Diese Bilder, die du da hast, wie du sein musst und körperlich und sportlich und so. Ne?
Dass du gar keine Chance hast, dir auch die Zeit zu nehmen oder auch die Ablenkung mal zur Seite zu schieben, um dann zu dir selber zu kommen und auch zu überlegen, wer bist du eigentlich?
Ich finde das nur großartig, also auch den Mut zu haben, in diesen Raum reinzugehen, wo man diesen Raum der Unsicherheit, wie du jetzt auch sagtest, ich wusste nicht, was ich dann mache, was dann passiert und so. Weil gerade so, bist ja wahrscheinlich auch geprägt durch ein Leben, was eben sehr zielorientiert war. Führungskräfte sind ja oft so geprägt, zielorientiert und Leistung. Wenn du sagst, du bist auch Leistungssportler auch gewesen, Ausdauersport oder immer noch. Das sind ja Mindsets, die dahinter stecken. Immer das nächste Goal und das nächste Achievement, ja, und so weiter. Und dann zu sagen, ich setze mich dieser Unsicherheit aus, weil ich diese Erkenntnis habe, mich da rein zu begeben und mich neu zu orientieren, weil meine nächste Rolle ist eine Rolle, in der ich mich stärker als ich selbst ausdrücken möchte noch, als ich das vielleicht bisher gemacht habe. Das finde ich eine sehr mutige Perspektive.
Es ist aber genau die Frage, die ich jetzt auch hätte. Hast du eine Unsicherheit gespürt? Hattest du vielleicht auch Angst gehabt vor dem, was da kommen kann, wenn du dabei bist, zu erforschen oder wieder herauszufinden, wer du wirklich bist?
Natürlich schwingt da eine große Portion Respekt mit dabei, ne? Weil also anders wie in so diesen unbeschwerten freien Jahren, wo man Ausbildung machen durfte oder studieren durfte, ist da halt heute auch Verantwortung für Familie, für Frau, für zwei Kinder. Es sind noch Kredite und Darlehen zu bedienen, resultierend aus dem Unternehmenskauf. Das ist halt auch die Besonderheit, dass es Teil meines Weges sein durfte, dass ich 50% des Unternehmens vor 9 Jahren gekauft habe, also in dem Alter ein hohes Darlehen aufgenommen habe und das auch Teil meiner DNA zum Ausdruck kommen kann, Dinge nicht in den Schoß gelegt zu bekommen, sondern sich selber auch erarbeiten und verdienen zu dürfen. Das schwingt ja schon alles mit dabei. Aber tatsächlich war es weniger, sich neu zu erfinden, sondern sich wiederzufinden und darauf zu gucken, zu achten, was habe ich denn ein bisschen verloren, aus dem Blick verloren und wo lohnt es sich wieder stärker drauf zu gucken und sich nicht von außen die Dinge, von denen ich überzeugt bin, sich schlecht reden zu lassen. Also einer meiner wesentlichen Führungsansätze ist es schon immer gewesen, ich führe mit Vertrauen. Ja, ich führe nicht mit Kontrolle und mit Misstrauen. Und ich sage nicht, dass es einen richtigen Weg gibt, aber der Weg muss zu dir passen. Und mein Weg ist der, mein Ansatz ist der, Räume zu schaffen, in denen Menschen etwas umsetzen können, etwas erreichen können. Nicht, weil ich es klein detailliert vorgebe, sondern im Idealfall Menschen inspiriert sind, in diesen Räumen über sich hinauswachsen zu können. Und das gelingt eben nicht, wenn es klein, klein mit vorgegeben ist. Dann müssen die Rahmenbedingungen aber darauf ausgerichtet sein, dazu passen, dass genau das möglich ist.
Das ist ja ein hehres Ziel, weil sehr viele versuchen ja mit Wertschätzung und mit Vertrauen zu führen. Und wenn man dann genau hinguckt, dann sieht man doch mehr Kontrolle, viel Misstrauen. Wie schaffst du das, vertrauensvolle Beziehungen gerade in deinem beruflichen Umfeld aufzubauen, weiterzuentwickeln, zu pflegen?
Ich glaube, Authentizität spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle mit dabei. Auch klar zu sagen, ich kann das nicht oder ich weiß das nicht oder ich habe das falsch gemacht an dieser Stelle. Und ich glaube, da unterscheiden sich Generationen grundsätzlich, nicht nur bei uns im Unternehmen, sondern grundsätzlich. Das ist wahrscheinlich schon sehr stark mit dem unternehmerischen Bild vor 30 oder 40 Jahren verhaftet gewesen ist, dass der Unternehmer alles können muss und alles wissen muss. Ich habe meine Rolle immer so beschrieben, eigentlich gibt es nichts, wo ich wirklich der Experte drin bin. Und ich schaue, dass ich mich mit Menschen umgebe, die das, was sie in ihrer Disziplin können müssen, um ein Vielfaches besser können, als wenn ich es selber machen würde. Und ich hänge halt irgendwie zwischendrin und bin verantwortlich, eine Orientierung zu geben und das Ganze miteinander auszurichten und vielleicht, wenn Steine auf dem Weg liegen, zu helfen, die Steine mit rauszuräumen, aber nicht zu sagen, mach das so und mach das so und überall den Takt mit vorzugeben. Das ist mit Sicherheit nicht der bequemste Weg und der führt auch durchaus zu zahlreichen Konflikten, weil man das aushalten muss, dass Menschen unterschiedliche Vorstellungen haben, wenn sie Verantwortung bekommen. Aber es ist der, der unser Unternehmen auch über viele Jahre sehr erfolgreich geprägt hat. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wir befinden uns seit Anfang 2024 in der Wirtschaftskrise in Deutschland. Daran nehmen wir auch zu 100% mit teil. Die 7 Jahre davor waren die wirtschaftlich erfolgreichsten 7 Jahre unserer Unternehmensgeschichte gewesen. Und das ist uns nicht durch Zufall in den Schoß gefallen. Das kam auch nicht einfach dadurch, dass die Wirtschaft grundsätzlich gut gelaufen ist, sondern weil die Menschen ihre Disziplinen auch in den Räumen performen durften. Und dann gelingt eben Erfolg gemeinsam. Das ist meine feste Überzeugung. Wenn wir als Unternehmen erfolgreich gewesen sind, dann lag es nicht an mir. An mir lag es als allerletzte, sondern es lag daran, dass wir ein starkes Team haben, wo die Jungs im Lager genauso die Verantwortung vertragen wie die Kollegen in der Buchhaltung, im Vertrieb sowieso und alle ziehen gemeinsam an einem Strang und dann entsteht Erfolg. Ja, und ich bin ein kleines Rädchen mit dabei und darf dann einen Beitrag mit leisten.
Es sind ja auch sehr, sehr stark wirklich auch transformationale Führungsqualitäten, die du jetzt beschreibst. Also dieses, ich sehe mich selbst als Coach für die Mitarbeiter, ich bin Enabler, ich schaffe ein Wir-Gefühl, ein Commitment. Ich habe aber auch eine Vision, das heißt, ich kann Orientierung geben. Was wir oft sehen, ist, dass genau das eigentlich fehlt. Diese transformationale Führung fehlt oft in Unternehmen, weil die Sozialisierung vieler Führungskräfte eher so transaktionaler Art ist. Also Führung über Ziele, vielleicht auch eher eben über Kontrolle, über Steuern, über ein stärkeres hierarchisches Verständnis, auch gerade sehr stark patriarchalische Strukturen geprägt manchmal. Und dann haben wir oft so dieses, ja, wir sind sehr, sehr gut im Optimieren, im Effizienter gewesen. Also wir das bestehende Geschäftsmodell immer effizienter machen, auch Technologien zu nutzen, um das immer besser, immer effizienter zu machen, zu automatisieren. Aber jetzt gerade in diesen Themen, wenn es jetzt um Krisen geht oder um neue Geschäftsmodelle, Neuorientierung, versagen diese sehr stark transaktionalen Stile oft. Deswegen sind wir wahrscheinlich auch, oder so ein bisschen meine Analyse, gerade auch ein bisschen in der Situation in Deutschland, in der wir so sind, weil die sehr stark transaktionalen Stile einfach nicht mehr funktionieren. Wir brauchen eigentlich mehr Leute wie dich.
Und wir brauchen vor allen Dingen, also ob es mehr Leute wie mich braucht, weiß ich nicht. Es braucht vor allen Dingen Leute, die Mut haben.
Ja.
Ja, und die Mut haben dürfen. Ich glaube, es ist schon Teil auch der unternehmerischen Generation vor uns, die aufgrund ihrer Prägung und der Aufgaben, die sie in ihrer operativen Hochphase bewältigen musste, die Zukunft überwiegend als Verlängerung von Vergangenheit begreift.
Ja.
Ja, aber nicht in der Lage ist, Zukunft als etwas komplett Neues und komplett anderes zu denken, mangels Vorstellungskraft. Da steckt kein Vorwurf drin, das ist einfach über Jahrzehnte lang anders geübt worden.
Richtig.
Ja. Und die neue Generation wächst in einem Umfeld auf. Keiner ist mehr bereit, eine Entscheidung zu treffen, ohne nicht noch drei Unterschriften einzuholen. Und hat der noch sein Statement zugegeben und der sein Statement zugegeben. Wir leben zu stark in einer Kultur, die darauf ausgerichtet ist, keine Fehler machen zu dürfen. Und das verhindert eben ganz vieles. Ein weiterer schöner Lebenssatz, den ich mal mit geschenkt bekommen habe und der mich begleitet, ist: Der Weg entsteht beim Gehen. Du musst loslaufen. Du musst die ersten Schritte machen. Du musst wissen, wohin du willst. Und darauf vertrauen, dass sich für alle Probleme, die dir auf dem Weg begegnen werden, während des Vorangehens Lösungen finden werden. Es ist nicht leistbar, bevor ich den ersten Schritt mache, alle möglichen Probleme identifiziert zu haben, gelöst zu haben und dann erst loszulaufen. Das wird nicht funktionieren.
Wenn wir schon bei Leitsätzen sind, die ich von dir gehört und auch immer sehr interessiert aufgenommen habe, so ist ein anderer von dir: Unvorstellbares gemeinsam möglich machen. Wenn ich diesen Leitsatz jetzt nehme, wie blickst du mit diesem Leitsatz auf andere Unternehmerinnen, die momentan gefühlt den Kopf in den Sand stecken, die in einer Negativitätsspirale gefangen sind, die abends am Abendessen auch mit uns mehr darüber diskutieren, wie sie jetzt sich und ihre Familie ins Ausland bringen, als daran zu arbeiten, dass die Wirtschaft und die Gesellschaft vorankommen? Wie blickst du auf diese Stimmen, die es ja auch in der Wirtschaft heute gibt und die auch leider Teil der aktuellen Gesamtsituation sind?
Ja, dieser Satz, Unvorstellbares gemeinsam möglich machen, das ist tatsächlich in diesen 2 Jahren Nachdenken für mich auch entstanden. Wie könnte ich das, was mich antreibt, in Worte fassen und zum Ausdruck bringen? Und da hat tatsächlich jedes Wort seine Bedeutung, weil möglich und machen, das zeichnet mich aus, Möglichmacher sein zu wollen. Und genauso der Aspekt gemeinsam. Ich habe mich nie als One-Man-Show verstanden und würde da auch überhaupt keine Wirksamkeit entfalten können. Mein Gehirn läuft dann zur Höchstperformance auf, wenn es wirklich anspruchsvolle, quasi unvorstellbare Ziele sind. Ja, wenn alle sagen, das geht nicht, das hat doch nie geklappt, das hat doch keiner gekonnt, dann fängt sich mein Gehirn wirklich an, dafür zu interessieren. Und wenn wir ehrlich sind und um uns rumblicken, dann können wir das jeden Tag aufs Neue erleben. Es gibt Menschen, die bezeichnen es als Wunder. Ja, das ist dann vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ja, aber Dinge, die wir uns heute nicht vorstellen können, können morgen möglich sein, wenn es jemanden gibt, der einfach sagt, es interessiert mich nicht, wir packen es an. Und ich glaube nicht, dass man das lernen kann, aber ich glaube, dass man das vorleben kann. Dass man das vorleben kann, dass man Menschen mit an die Hand nehmen kann, inspirieren kann, motivieren kann. Und es hat nichts mit großen Worten zu tun oder Besserwisserei, sondern die Ehrlichkeit und die Aufrichtigkeit, auf die kleinen Dinge zu gucken und sich auf die kleinen Dinge zu fokussieren und daran zu üben, daran zu lernen und dann schrittweise die Dinge zu erweitern und sich selber immer wieder überraschen zu lassen, krass, hätte ich mir vor einem halben Jahr nicht vorstellen können und heute ist es möglich gewesen.
Das heißt, du kannst dann auch mit Menschen, die in dieser Negativitätsspirale festgefahren sind, kannst du mit denen nichts anfangen, kommst du mit denen nicht zurecht oder sagst du, ich verstehe die, aber vielleicht haben die noch nicht zu sich selbst gefunden?
Ich habe für mich das Bild gefunden, dass es maßgeblich unsere Gesellschaft ist, die uns dahingehend versucht zu prägen oder einzugrenzen, was gedurft ist, was nicht gedurft ist, was sich gehört. Und das sind Glaubenssätze, mit denen wir aufgewachsen sind, die uns auch im Nachgang immer sehr, sehr stark mit eingrenzen. Ich fühle mich maximal lebendig dabei, Menschen mit begleiten zu dürfen und zu inspirieren, sich zuzutrauen, Dinge vorzunehmen, sich mutige Ziele zu setzen und sich von nichts und niemandem davon abbringen zu lassen, diese Ziele auch erreichen zu wollen. Das müssen nicht die riesen weltverändernden Ziele sein. Das kann ganz im Kleinen liegen. Meine Beispiele sind halt als leidenschaftlicher Ausdauersportler oft und gerne im sportlichen Bereich mit drin liegen. Und eine Geschichte, die ich aktuell gerne erzähle, weil es sehr aktuell ist. Ich habe fast 2 Jahre lang, bin begeisterter Läufer, habe immer gelernt, Halbmarathon zu laufen, Marathon. Und dann war ich fast 2 Jahre raus gewesen. Ne? Entzündung im Großzehengrundgelenk und kam nicht weg. Und der Orthopäde meines Vertrauens sagte, such dir eine neue Sportart mit dem Laufen, das wird nichts mehr. Und dann habe ich mir einen neuen Orthopäden gesucht. Also ich mag ihn und ich schätze ihn, aber er sagt, der wird mir bei dem Thema nicht weiterhelfen können, weil der im Kopf schon entschieden ist. Und mit der anderen Orthopädin haben wir das insofern gut hinbekommen, dass ich in den darauf folgenden 1,5 Jahren 26 Marathon gelaufen bin. Nicht, weil es geplant gewesen ist, nicht als Vorteil, sondern das hat sich, blöd gesagt, einfach so ergeben. Also einfach mal Dinge ausprobieren. Wir haben Jonas Deichmann begleitet bei seiner Challenge und ich wollte mal ausprobieren, wie fühlt sich das an, wenn man 3 Marathon an 3 Tagen hintereinander läuft. Freitag, Samstag, Sonntag. Und ich wusste bis zum Samstagabend nicht, ob es eine gute Idee ist, am Sonntag noch einen 3. zu laufen. Aber ich weiß im Nachhinein, hätte ich es nicht ausprobiert, hätte ich es nicht gewusst. Und im Nachgang war das mit der entsprechenden Übung logischerweise, aber war das deutlich unkomplizierter, als ich im Vorfeld dachte. Aber du musst immer diesen Schritt auch mal reingehen und sagen, ich stelle mich dem Ganzen jetzt und ich lasse mich von den anderen nicht abbringen mit dabei. Und dann ist es völlig egal, ob es jetzt die sportliche Challenge ist, die berufliche Herausforderung, die Idee, sich selbstständig zu machen. Wenn du dran glaubst und davon überzeugt bist, dann gehe diesen Weg, aber gehe mit Entschiedenheit und mit Entschlossenheit. Und das ist das, was ich versuche, jeden Menschen, der mir begegnet, dahingehend zu inspirieren.
Was ist es beim Sport, was dich inspiriert? Ist es dieses Ziele setzen und die erreichen, ist es dieses, ich muss mich gut vorbereiten, damit ich die gesetzten Ziele auch realisieren kann. Was ist es, was dich beim Sport so intrinsisch motiviert, dass du auch solche Belastungen wie 3 Marathons an 3 Tagen auf dich nimmst?
Ehrlicherweise bin ich zum Sport vor circa 15 Jahren eher aus Vernunftsgründen gekommen. Also weil ich ernsthaft gemerkt habe, ich muss mich mehr bewegen, sonst nimmt das kein gutes Ende, wenn man den ganzen Tag nur am Schreibtisch rumsitzt. Und hatte da nie die Idee, wie Marathon zu laufen oder Triathlon zu machen oder sowas. Ich habe aber gemerkt, wie ich dann mit dem Laufsport angefangen habe, ich brauche irgendeine Motivation, irgendein Ziel, auf das ich hinarbeite, damit ich regelmäßig auch rausgehe und meine Sachen mache. Und dann habe ich dankbarerweise erfahren und gelernt, dass es mir gut tut, einfach mal 1 Stunde oder 2 Stunden oder 3 Stunden mit mir selber allein unterwegs sein zu dürfen. Ich laufe immer ohne Musik auf den Ohren. Ich laufe am liebsten auch alleine. In meinem Tempo, mit meinen Gedanken. Ich muss mal niemandem zuhören. Ich muss auf niemanden Rücksicht nehmen. Ich darf einfach mal mit mir alleine unterwegs sein. Und das Gefühl danach habe ich immer als aufgeräumt beschrieben. Und im Umkehrschluss, wenn dann mal wie wegen Erkältung oder anderer Gründe mal wie eine Woche oder 2 Wochen keinen Sport machen kann, erlebe ich mich selber als anstrengend für mich selber und für mein Umfeld auch. Also meine Frau ist immer ganz happy, wenn ich dann wieder mich bewegen durfte, dann bin ich auch wieder entspannter und ausgeglichener. Das habe ich dabei mit gelernt. Das ist das, wo ich Gedanken sortieren kann, wo ich manchmal mit einer guten Lösung für ein Problem zurückkomme, mit dem Konzept zurückkomme. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass jeder Mensch das für sich irgendwie hat. Muss jetzt nicht jeder so bescheuert sein, laufen zu gehen. Die anderen machen es vielleicht beim Malen, andere beim Musizieren, beim Gärtnern, beim Kochen. Da hat jeder irgendwie das, wo er sagt, da bekomme ich den Kopf frei. Das räumt mich auf und dann kann ich wieder gut da sein. Das habe ich, das meiste, was ich über Führung lernen durfte, habe ich tatsächlich in klösterlicher Umgebung lernen dürfen. Das war damals bei Münster Schwarzach, da war an seinen Grün auch mit eingebunden gewesen. Und eine ganz zentrale Aussage, die ich mitgenommen und behalten habe, war, du musst mit dir selber im Einklang sein, mit dir selber im Klaren sein. Erst wenn du für dich selber im Klaren bist, dann kannst du auch für andere gut da sein. Und das habe ich herausgefunden. Das Laufen hilft mir, mit mir selber im Einklang, im Klaren zu sein. Und dann kann ich auch authentisch und glaubwürdig für andere gut da sein. Und das finde ich was ganz Wichtiges. Das begleitet mich. Und das war am Ende des Tages dann auch die Idee, die mich zu der gemeinnützigen Stiftung inspiriert hat. Jungen Menschen Begleiter sein zu dürfen, das zu finden, was sie auf ihrem späteren Lebensweg, was ihnen dazu hilft, sich ausgeglichen zu fühlen, ob es künstlerisch, kreativ ist, musisch, musikalisch ist, in der Bewegung ist. Und
genau. Das finde ich spannend, weil ich mich jetzt gerade gefragt habe, ist das so ein Hilfsmittel, dass ich etwas suche, was mich dazu bringt, mich zu entspannen, zu mir selber zu kommen, bei mir zu sein, etwas, wo ich mit mir selber mich auseinandersetzen muss, mit mir selber. Und deswegen habe ich mich gerade gefragt, wie komme ich dazu? Und jetzt sagtest du gerade, dass deine Stiftung das unterstützt. Habe ich dich da richtig verstanden, dass ihr jungen Menschen die Möglichkeit gebt, das zu finden und dann auch Angebote macht, wo sie genau für sich selber, ob es jetzt der Weg ist oder zu sich selber zu kommen oder einfach auch Unterstützung zu bekommen, Dinge zu erfahren, die dann einen wieder geordneter durchs Leben laufen lässt, um das jetzt mal ganz einfach zu formulieren.
Ja, also wie manchmal bei mir im Leben habe ich erst im Nachgang besser verstanden, warum ich Dinge getan habe, weil halt irgendwie der Körper, der Organismus schon agiert und der Kopf erst später kapiert, was gewesen ist. Und der Einstieg war tatsächlich, dass bei mir ums Eck eine ehemalige Kirche verkauft werden sollte. Und die habe ich Mitte 2023 gekauft und hatte zumindest im Kopf und nicht verstanden, warum. Aber ich habe verstanden, das ist eine Möglichkeit, diesen Ort als Ort zu erhalten, der mal vorgesehen war, dass Menschen einander begegnen, da was entsteht. Ich habe aber nicht verstanden, wie ich das zum Ausdruck bringen kann. Aber ich habe gewusst, wenn ich diese Möglichkeit jetzt nicht greife, sondern erst ein Jahr lang drüber nachdenke, dann wird es sich zerschlagen haben, wird was anderes daraus passiert sein. Und das hat dann auch 1,5 Jahre gebraucht zu reifen. Genauso wie du es beschreibst, Michael, die Überlegung, das, was ich als Geschenk vom Leben bekommen habe, erleben zu dürfen, was mich ausgleicht, was mich einordnet, was mich in ein gutes inneres Gleichgewicht versetzt, diese Erfahrung anderen auch zuteil werden zu lassen. Wir leben heute in einer Zeit, wo es einfach nicht mehr selbstverständlich ist, dass Kinder, dass junge Menschen über die Schule, auch über das Elternhaus diese Angebote einfach mit auf den Weg bekommen, in Vereinen engagiert sind, zu Hobbys und ausreichend inspiriert werden. Und wir einfach medial ganz anders aufgestellt sind, als es noch in meiner Kindheit und Jugend gewesen ist. Wir haben diese Räumlichkeiten sehr aufwendig, eine lange Zeit energetisch renoviert und saniert, arbeiten jetzt daran, gemeinsam mit Partnern in diesen Räumlichkeiten die Veranstaltungen anzubieten, die darauf einzahlen. Ja, also jungen Menschen, Jugendlichen, Kindern, Familien Angebote zu machen, die eben auf diese drei Säulen, künstlerisch, kreativ, musisch, musikalische Früherziehung, Bewegung einzahlen. Das ist eine Lebensaufgabe. Ich habe heute eine vage Idee von dem, was in 3 Jahren sein könnte. Und ich bin fest von überzeugt, in 5 Jahren werden da Dinge entstanden sein, die ich heute noch gar nicht kapiert habe. Und 1, 2 Ideen, die ich verteilt habe, die haben noch nicht so gut geklappt, aber es wird in Bewegung sein. Wenn ich es bei der Gelegenheit mit erwähnen darf, ist es ein wunderbarer Ort, die ehemalige Lukaskirche in Coburg. Denkmalgeschütztes Gebäude, Ende der 60er Jahre gebaut. Und am Eingangsbereich steht ein offener Bücherschrank. In Coburg gibt es 3 offene Bücherschränke. Das ist mit Abstand der schönste, weil den eine junge Innenarchitektin auch gestaltet hat. Und dieser offene Bücherschrank, der symbolisiert auf ganz eindrucksvolle Weise, wofür unsere Stiftung auch steht. Eines meiner Grundprinzipien, geben und nehmen, ohne aufzurechnen. Ich staune jedes Mal und ich freue mich jeden Tag darüber zu sehen, dass das funktioniert. Dass wir nicht alles überorganisieren müssen und sagen, wir machen jetzt hier große Ausleihlisten und da brauchen wir einen, der Aufsicht führt und der Anruf, wann kommt denn das Buch zurück? Ja, sondern darauf zu vertrauen, dass eben 98% der Menschen gute Menschen sind und keine Arschlöcher. Ja, und wenn nicht alle so aufstellen müssten, als wären 98% Arschlöcher, und wenn einer 3 Bücher rausnimmt und bringt ihn nicht zurück, dann wird es einen guten Grund für geben. Ja? Aber andere bringen deutlich mehr mit rein. Und das wechselt sich durch. Also ich staune immer dafür, was für dicke Wälzer da teilweise drinstehen. Ne? Günter Grass, der Butt, ja, zwei Stück nebeneinander. Eine Woche später waren beide weg gewesen. Also da passiert was. Und das sind nicht nur ältere Menschen, die vorbeigehen, sondern du sprichst wirklich alle Generationen mit an. Und das zeigt einfach, dass Geben und Nehmen so einfach sein kann. Jeder bringt das mit, was er geben kann und geben möchte. Und jeder nimmt sich das raus, was er gerade braucht. Und das kann ganz unkompliziert funktionieren. Und da laufe ich innerlich zur Höchstform auf, wie du merkst. Ja.
Das merkt man und das spürt man und das, glaube ich, hört man auch. Ja.
Mich würde mal interessieren, wie gestaltet ihr diese Angebote? Weil du hast jetzt drei Säulen genannt. Man könnte ja sagen, es gibt vielleicht auch Jugendliche, die sich für Naturwissenschaften interessieren. Warum macht man nicht da Angebote? Also das wäre jetzt die Frage, ist das eine Art Raum, wo auch die Leute selber Ideen reinbringen können, wie sie das ausgestalten, was für Angebote sie sich wünschen? Wie wird dieser Raum lebendig? Wie wird der gestaltet?
Vielen Dank für den Hinweis. Jetzt geht es schon wieder los, dass man darüber nachdenkt, warum machen wir das eigentlich hier nicht und warum könnte nicht eigentlich auch wieder zukommen? Also ehrlicherweise bin der limitierende Faktor ganz oft ich selber auch. Ja, also weil einfach die Vorstellungskraft für Dinge mit gefehlt hat und wir wahrscheinlich auch lernen müssen, was funktioniert, was wird angenommen, was wird nicht angenommen, was ist eine gute Idee, lässt sich in der Praxis aber schwer umsetzen und was sind Ideen, die einfach aus der Community, aus der Gemeinschaft später erst aus mit entstehen. Die Idee ist ja nicht irgendwie, der Steffen hat eine Stiftung gemacht und dann sitzt er auf seinem Trönchen da irgendwie und entscheidet, was hier passiert, was nicht passiert, sondern ich habe die Rahmenbedingungen geschaffen, wie so oft im Leben, damit andere darin gestalten können. Und solange es auf dieses ausgerichtet ist, bin ich maximal dankbar für jeden, der daran mitwirkt und mitgestaltet, dass was Gutes bei rauskommt. Die dahinterliegende Inspiration war vielleicht auch, und das war übrigens auch entstanden auf der Kreuzfahrt in der Karibik. Wir sind dann mit dem Schiff zurückgefahren über den Atlantik, also 6 Tage auf See. Ja, für Menschen wie mich die Höchststrafe, irgendwie nicht von Bord zu kommen.
Und nur Wasser um dich herum. Ich habe das einmal selber erlebt, das ist faszinierend, wie groß dieser Ozean ist. 6 Tage, du siehst kein Schiff, du siehst nur Wasser um dich herum und dann merkst du mal, wie klein du selber bist und wie unfassbar groß der Atlantische Ozean ist.
Und das erdet auch. Ja, also ich habe in Erinnerung, dass der Kapitän, bevor wir auf Antigua war das, bevor wir da losgefahren sind, gesagt hat, also passt mal auf, wir fahren heute Abend los. Und wenn jemand wie medizinisch nicht ganz fit ist und irgendwas glaubt, mit sich rumzutragen, lass das bitte mal lieber jetzt abchecken. Wir haben noch so die nächsten 2 Tage, wo wir umdrehen können, wenn es einen Notfall gibt. Aber irgendwann ist der Point of No Return. Und dann kriegst du wieder mal so ein Gespür für die Dimensionalität, sagt, da kann nicht der Hubschrauber kommen, jemanden holen. Und also auf jeden Fall diese 6 Tage auf dem Wasser habe ich dann viel Zeit auf dem Laufband auch zugebracht. Da habe ich mich auf diese 3 Tage Marathon hintereinander vorbereitet. Und ich habe ein ganz tolles Hörbuch gehört in der Zeit von Arnold Schwarzenegger, Be Useful. Ja, und da habe ich mich die Inspiration rausgezogen. Es geht nicht darum, irgendwie irgendwas Großes zu schaffen, was irgendwie Mordsauswirkung hat, sondern was passt zu mir. Ich habe von Klimaschutz echt total wenig Ahnung. Ich verstehe das meist auch gar nicht davon. Und von Umweltschutz kapiere ich auch ganz wenig mit dabei. Und sich dann damit zu engagieren, wo man nicht authentisch ist, das macht keinen Sinn. Und ich habe dann für mich verstanden, mein Beitrag ist aber über die Gesellschaft, über die Menschen. Das kapiere ich. Und ich habe ein gutes Gespür für Menschen. Ich habe ein gutes Gespür dafür, was Menschen vielleicht brauchen und brauchen können und wo ich einen Beitrag mit leisten kann. Und das hat Arnold Schwarzenegger, der, glaube ich, ganz oft leider nur auf seine Terminator-Rolle und auf die Bodybuilding-Szene reduziert wird, der als Gouverneur von Kalifornien eine bemerkenswerte Arbeit geleistet hat, der vieles aufgebaut hat, viele Stiftungen auch mit ins Leben gerufen hat, hat da wirklich inspiriert, sagen, was ist das, was du beitragen kannst, dass die Welt um dich herum ein bisschen besser wird.
Mhm. Du hast noch einen anderen schönen Satz gesagt, den ich jetzt mal ganz kurz vorlesen möchte. Ich bin gerade dabei zu lernen und zu verstehen, dass das Leben jeden von uns liebt, dass das Leben ein großartiges Geschenk ist und dass es ausschließlich unsere eigene Entscheidung ist, ob es gut geht und wir glücklich sind.
Ja, das war der zweite Punkt, den du in deiner Einleitung angesprochen hast. Ich habe es mir zum Geschenk gemacht, dass ich im Mai vergangenen Jahres mir ein 6-tägiges Seminar geschenkt habe am Wörthersee bei Manfred Winterheller. Den durfte ich 2018 schon mal erleben, als sich mein Leben gerade komplett gedreht und neu aufgestellt hat, nach der ersten Ehe meine heutige Frau kennengelernt habe. Und Manfred Winterheller hat es irgendwie geschafft, mir den Blick dafür zu öffnen, an Dinge zu glauben, an sich selber zu glauben Und dieses Seminar in Velden am Wörthersee, Mindmanagement, hat mich wirklich bestärkt, zu verstehen, dass es maßgeblich an mir selber liegt, klare Entscheidungen für mein Leben zu treffen. Also nicht mein Umfeld ist dafür verantwortlich, ob es mir gut geht und ob ich glücklich bin, sondern es ist meine Entscheidung. Und ich habe mich, dieser 12. Mai hat auch eine besondere Bedeutung für mich, an diesem 12. Mai sehr bewusst für ein glückliches Leben entschieden. Ich habe mich entschieden für ein Leben mit ausschließlich angenehmen Menschen um mich herum. Und ich habe mich entschieden, Menschen, die mir nicht gut tun, denen möchte ich so wenig Aufmerksamkeit wie möglich geben. Das steht uns ja jedem frei zu entscheiden. Bei wem gehen wir ran ans Telefon? Mit wem verbringen wir Zeit? Und wo lassen wir unsere Energie mit abziehen? Und das hat vielleicht ein bisschen was mit Mut zu tun, aber in allererster Linie damit, die Augen geöffnet zu bekommen. Und ich finde den Gedanken einfach unglaublich großartig, beruhigend, inspirierend, dass das Leben jeden Einzelnen von uns liebt. Und dass es einen Grund gibt, warum wir auf der Welt sein dürfen. Und dass es, was auch immer über uns ist, etwas da ist, was dafür sorgt, dass es uns gut geht, wie auch immer wir es nennen mögen. Dass wir vielleicht mit unseren überschaubaren geistigen Kapazitäten auch gar nicht alles verstehen müssen, warum es gerade so ist, und darauf vertrauen dürfen, das hat seinen Grund, dass es gerade so ist. Und erst ein Jahr später oder 5 Jahre später wirst du kapieren, wofür es gut gewesen ist. Das habe ich da lernen dürfen und das bezeichne ich wirklich als ganz, ganz besonderen Moment in meinem Leben. Insbesondere, weil ich mit dem Michael Winterheller, der Sohn von Manfred, seitdem in Coaching, in Begleitung weiterarbeiten darf. Eine ganz bemerkenswerte Persönlichkeit, immer wieder drauf zu gucken, warum passieren die Dinge im Leben gerade so, wie sie passieren. Und was machen wir daraus?
Ich kann das gut nachempfinden. Mir geht es jedenfalls auch so, ja, dass ich um mein Privileg weiß, dass ich in der Lage bin, mein Umfeld so zu gestalten, dass es mir gut geht, dass ich glücklich bin, dass ich wirksam sein kann. Und dann merke ich aber auch immer, sozusagen im Gegensatz dann dazu, dass ich auch weiß, dass viele Menschen das eben nicht haben, dieses Privileg und diese Möglichkeit, das so zu gestalten. Und wie gehst du damit um? Weil es zerreißt mich dann jedes Mal, weil ich dann immer weiß, du bist privilegiert aufgrund all dessen, wie du lebst und wie du hinein oder in was du hineingeboren worden bist und in welcher Situation du auch hier in diesem Land leben und arbeiten darfst. Viele haben das nicht. Wie gehst du mit dieser Zerrissenheit um?
Also genauso wie du sagst, Michael, erstmal das wirklich das Verstehen und Anerkennen, dass es ein hohes Privileg ist. Ja, und dass vieles, was wir für uns als Probleme in unserem Umfeld begreifen oder wahrnehmen, das sind Probleme, die sich der Großteil der Menschheit auf diesem Planeten wünschen würde zu haben. Das ist dann schon also wirklich schwierig nachzuvollziehen, wie sehr wir uns, für mich fühlt sich so an, manchmal selber im Weg stehen. Natürlich haben wir Probleme, natürlich gibt es Herausforderungen, die zu bewältigen sind, aber das ist doch alles nicht unlösbar. Und ich glaube, der erste Punkt ist die Erkenntnis und das Verstehen, dass jeder einen Beitrag leisten kann. Das müssen nicht immer die großen Dinge sein. Ich finde es aber als Verpflichtung, wenn es Menschen wie uns gut geht und das Leben uns wirklich auf einen guten Weg begleitet hat, entsteht daraus die Verpflichtung, auch einen Beitrag zu leisten für andere, was zurückzugeben. Und das müssen, ich definiere es jetzt nicht über die Stiftung. Das war ein Geschenk, das lag auf der Straße und es hat mich gefunden. Es sind einfach die Kleinigkeiten im Alltag. Ja, also wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe, sich zu bedanken. Wenn ich im Supermarkt regelmäßig einkaufen gehe, vielleicht auch beim Einkauf mal, manche dürfen es nicht annehmen, aber eine Packung Merci mitzukaufen, mit zu bezahlen und danach der Kassiererin und dem Kassierer zu geben, sagt, bitte nehmen Sie es mit für Ihr Team. Ich gehe wirklich gerne hier einkaufen. Vielen Dank, dass Sie den Job hier machen. Sonst ginge das nicht. Wenn jemand Flaschen sammelt, vielleicht nicht die Flasche geben, sondern auch unauffällig noch ein bisschen Geld mit dazu. Das kann jeder von uns. Das kann jeder von uns. Und es sind einfach die Summe der kleinen Dinge. Und das habe ich im Übrigen auch in Feld nochmal in besonderer Weise lernen dürfen. Nicht, weil es anderen dadurch besser geht, sondern es macht was mit uns. Wenn wir zu anderen nett sind, wenn wir zu anderen freundlich sind, wenn wir dankbar sind, wenn wir großzügig sind, dann passiert was mit uns und mit dem Umfeld auch. Und wenn da jeder ein kleines bisschen mehr machen würde, könnten wir so unglaublich weiterkommen in unserer Gesellschaft. Und da gibt es die Möglichkeit, sich online in verschiedenen Medien zu äußern, auf dem Marktplatz zu stellen, rumzuplanen, sage ich immer dazu, oder einfach zu tun. Einfach zu tun im Kleinen. Ja. Und manchmal aber auch im Größeren und dann drüber zu sprechen, damit es Nachahmer mitfindet. Ja, weil es einfach eine Verpflichtung ist, finde ich.
Ja, es ist, du beschreibst Selbstwirksamkeit und eigentlich ist das etwas, was wir auch schon mal an anderer Stelle in dem Podcast besprochen haben. Ich müsste es ein Schulfach sein. Das, was du in Velden am Wörthersee erfahren hast in diesen 6 Tagen, müsste eigentlich integraler Bestandteil des Lehrplanes sein, dass man die eigene Selbstwirksamkeit erfährt, spürt, dass man zu sich kommt, dass man versteht, wie man gut und glücklich leben kann.
Ja, auch eine gewisse Empathiefähigkeit einfach auch zu entwickeln und zu kultivieren, ne? Ich glaube, früher war das ja vielleicht auch noch viel stärker geprägt über gemeinschaftliche, ich meine, ich komme aus dem Dorf, ne? Da gibt es halt die Freiwillige Feuerwehr oder wir haben so ein Backeshaus, da wurde früher fürs Dorf Brot gebacken. Also hat man fürs ganze Dorf Brot gebacken und das wird heute noch zelebriert. Wir machen da jedes Jahr so ein Fest und dann wird fürs ganze Dorf Brot gebacken und wird praktisch zelebriert. Also man hat also diese Gemeinschaft im Dorf und das Gefühl nach dem Motto, wir unterstützen uns gegenseitig. Und ich glaube, vielleicht ist das auch ein bisschen oder geht immer mehr verloren, vielleicht auch durch die Digitalisierung und durch die stärkere Fokus auf das Individuum, so Selbstoptimierung. Ne? Ich muss performen, muss immer besser werden, immer mehr Leistung, aber das Gefühl füreinander geht vielleicht so ein bisschen flöten, weil so ein gemeinschaftliches Engagement ist ja auch nichts, was sich sozusagen jetzt erstmal monetär irgendwie auszahlt. Davon habe ich ja erstmal hier im Portemonnaie nichts, sondern das mache ich halt, weil ich mich umeinander kümmere, weil ich Spaß dran habe, mich mit Freunden zu treffen oder irgendwie sowas. Ne? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht ein bisschen abhanden gekommen ist. Deswegen auch diese Fragmentierung. Ich sage immer, ich rede immer von Fragmentierung. Ne? Also die Leute beschäftigen sich nur noch in so Splittergruppen. Es wird immer kleinteiliger und da findet kein Austausch mehr statt zwischen diesen Gruppen. Und jeder ist irgendwie miteinander gefühlt immer mehr verfeindet, weil vielleicht eben in der Kindheit schon nicht mehr dieses Gefühl füreinander entwickelt wurde. Und auch in den Schulen und in den Gemeinschaften. Das ist so das, wenn ich das so höre mit deiner Stiftung, wo du vielleicht auch sagst, da willst du vielleicht auch ein bisschen was wieder zurückgeben. Den Leuten Angebote machen, die es sich selber vielleicht nicht leisten können, ne? Aber auch zusammenkommen, sich austauschen können mit Menschen, die ähnlich fühlen, denken und man sich verbinden kann irgendwo. Ne?
Vielleicht auch Gemeinschaft neu entdecken und neu definieren. Ne? Also das könnte man wahrscheinlich jetzt ausschweifend herleiten, warum sich was wie entwickelt hat und dann hat wieder Corona alles kaputt gemacht. Das ist Käse, die Modelle haben sich verändert. Menschen werden einfach zunehmend später Eltern. Das ist ein Fakt. Das bedeutet auch, dass Großeltern entsprechend auch älter werden, nicht weniger unterstützen können mit Mitarbeitern. Es gehört dazu, dass Menschen immer stärker woanders ihren beruflichen Schwerpunkt finden, als sie aufgewachsen sind. Also Familien leben nicht mehr über mehrere Generationen gemeinsam an einem Ort oder in einem Haus, wie das halt früher alltäglicher gewesen ist. Und dann erleben die Jüngeren einfach Dinge nicht mehr als Selbstverständnis. Da kann man jetzt hinterher trauen und sagen, früher war alles besser. Man kann aber auch akzeptieren, dass es heute so ist. Und die Dinge können aber anders gut gelingen. Darauf wollte ich raus. Ja? Und das ist tatsächlich der Gedanke mit der Stiftung und deswegen auch das Stiftungsgebäude, dass dort Begegnung stattfinden kann. Mein erster Gedanke war wirklich, wie kriegen wir das hin? Also wir haben 2 kleine Kinder, habe ich eingangs erwähnt gehabt und die sind auch während Corona groß geworden mit. Und familiäre Unterstützung hielt sich jetzt mal eher im überschaubaren Rahmen. Und es ist für eine junge Familie schon eine Herausforderung, ne? Mit 2 kleinen Kindern, berufstätig. Meine Frau ist Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche, hat eine eigene Praxis gehabt. Und dann hättest du schon manchmal gewünscht, wenn du jemanden Reiferen mit dabei hast, den unterstützen kann. Und dann kam der Gedanke, wir haben in der Nachbarschaft so viele alleinstehende ältere Menschen wohnen. Warum kriegen wir das nicht zusammen? Du musst nicht wie zig Euro für einen Babysitter bezahlen, sondern da gibt es jemanden, der einfach gerne 3 Stunden an einem anderen Leben teilhaben würde. Und der braucht kein Geld dafür. Der kann sich einfach lebendig fühlen, mit einbringen. Und vielleicht kann die Familie, wo dann die ältere Dame mal 3 Stunden für die Kinder geguckt hat, vielleicht kann die Familie sich revanchieren und sagen, wir helfen dir bei der Gartenarbeit. Ja, weil es kann die ältere Dame nicht mehr. Das haben wir als Gesellschaft früher besser gekonnt. Und heute wohnen wir in Parzellen nebeneinander her, sagen vielleicht guten Morgen und auf Wiedersehen. Und das lohnt es sich wieder zu entdecken. Nicht, um dass es wieder so wird, wie es früher mal war. Aber es kann anders funktionieren. Und Gemeinschaft und Austausch kann anders funktionieren. Und vielleicht kann dieser Ort in der Stiftung auch ein Ort werden, wo ältere und jüngere Generationen wieder gut zueinander finden und feststellen, wir liegen gar nicht so weit auseinander, wie uns medial manchmal Glauben gemacht wird, dass die Generation Z so ist, wie sie beschrieben wird und die ältere Generation nur am Nörgeln ist, sondern unglaublich Gemeinsamkeiten sind. Wenn man nicht in Austausch kommt, wird man sich entdecken. Und dafür braucht es Angebote, da braucht es aber an erster Stelle einfach Orte und Möglichkeiten, wo Begegnung stattfinden kann.
Und Verbindungen. Du knüpfst letztendlich an diesem Ort wieder neue Verbindungen.
Genau.
Deswegen ist auch das direkte Miteinander sprechen in einem Raum sein, ist halt auch immer, ist halt was anderes wie nur hier digital. Da hast du immer diese Anonymität und man kennt die Leute nicht wirklich. Also eine echte Begegnung in einem Raum ist immer was anderes. Man lernt die Menschen halt mehr als Menschen kennen. Ich glaube auch deswegen Corona, man sagt ja immer zum Beispiel, Corona war so ein Auslöser, sehe ich gar nicht. Ich glaube eher, dass vielleicht solche Entwicklungen eher ein Grund dafür waren, dass wir so mit Corona umgegangen sind oder viele so mit Corona umgegangen sind. Ich zum Beispiel, ich habe das gar nicht so als jetzt so super traumatisierend irgendwie empfunden. Man ist einfach irgendwie damit umgegangen. Also gehen wir halt weniger raus. Gut, ich lebe jetzt auch auf dem Land, da hat man halt auch Bewegungsmöglichkeiten gehabt. Aber wir würden vielleicht, wenn wir mehr ein Gefühl füreinander, dieses Urvertrauen, von dem du auch gesprochen hast, du hast so ein Urvertrauen und sagst, ich muss mein Leben gar nicht in aller Gänze kontrollieren. Das wird schon irgendwie, das entwickelt sich. Deswegen gehe ich auch mit Unsicherheiten ganz natürlich um, weil da gibt es schon irgendwie etwas, was sich da heraus ergibt. Und dieses Urvertrauen zu entwickeln, auch vielleicht, weil man sagt, ja, da gibt es ja noch Familie und da gibt es ja noch den und den. Und wenn das irgendwie doch schief läuft, dann gibt es immer Leute irgendwie, die mich irgendwo auffangen, wenn es mir mal schlecht geht und so. Da gibt es halt so ein Netz. Ich glaube, wenn diese Grundlagen vorhanden sind, und die sind bei vielen Menschen auch vorhanden, in den Medien wird immer alles vielleicht ein bisschen anders dargestellt. Und wir sehen natürlich auch diese Negativbeispiele. Dann gehen wir halt auch anders mit solchen Ereignissen wie Corona oder sonst was um, weil es uns nicht komplett aus den Angeln hebt irgendwo.
Du hast völlig recht, dieses Urvertrauen bedeutet ja auch, es bedeutet für mich, den ersten Schritt zu machen im Zweifelsfall. Also aufeinander zuzugehen und Angebote zu machen, ob es der Dialog ist, ob es die Hilfe, die Unterstützung ist. Wer sagt als erstes freundlich guten Morgen? Für mich ist normal, wenn ich irgendwie auf der Straße laufe, in der Großstadt wahrscheinlich nicht. Ja, aber Coburg sind wir jetzt auch nicht so groß mit 42.000 Einwohnern und im Wohngebiet, dann sagst du guten Morgen, egal ob die Person kennst oder nicht kennst. Wir sind ein bisschen Egoisten geworden, darauf wollte ich aus. Jeder guckt erstmal auf sich und what's in for me und dann entscheide ich mich, den Mut zu haben, auch zu investieren, Zeit zu investieren, Freundlichkeit zu investieren, Höflichkeit zu investieren, Aufmerksamkeit zu investieren, Wertschätzung zu investieren. Das lohnt sich. Und sein Umfeld mit anzustecken. Und das war das, was ich eingangs auch gesagt hatte, was mich mit dem Einstieg ins Berufsleben geprägt hat. Wenn ich mich wohlfühlen will, dann muss ich dafür sorgen, dass es meinem Umfeld auch gut geht. Und wenn ich in dieser Stadt, in diesem Quartier gerne wohnen möchte und auch gerne rausgehe und auch möchte, dass unsere Kinder gut aufwachsen können, dann ist es die Möglichkeit dazu beizutragen, dass es ein guter Ort wird. Und das macht man nicht über einen Stimmzettel bei der Stadtratswahl und sagt, man müsste hier, man müsste dort, man müsste jenes und da fehlt es auch, sondern was kann man im Kleinen erstmal beitragen und sich überraschen lassen und das wir bitte bei Unvorstellbares gemeinsam möglich machen, was vielleicht in wenigen Jahren entstehen kann, ohne dass es Mordskommissionen, Struktur, Überorganisation gebraucht hätte, sondern weil einfach mal ein paar Menschen getan haben. Das fixt mich an.
Beschreibt das auch so ein bisschen, was du jetzt bei Sunflower machst? Also deine neue Unternehmung, das neue Baby sozusagen?
Tatsächlich findet sich das noch ein bisschen. Die Sunflower Group ist erstmal eine Hülle um alles das, was ich in den letzten Jahren angefangen habe, ein Stückchen aufzubauen. Die Sonnenblume ist so mein persönlicher Kraftanker geworden, weil es für Energie, für Lebensfreude, für Positivität steht. Weil die Sonnenblume so ein wunderbares Bild dafür ist, eine Pflanze, die kein Gehirn hat und trotzdem ja, sich den ganzen Tag nach dem Sonnenstand ausrichtet. Und erstaunlicherweise, das tut, egal ob die Sonne scheint oder ob der Himmel bewölkt ist. Faszinierend. Und bedeutet aber auch, den Schatten hinter sich zu lassen. Weil ich vorhin darüber gesprochen habe, sich ausschließlich mit angenehmen Menschen zu umgeben. Es liegt doch an mir, wo ich die Aufmerksamkeit mit hinstecke. Und in der Sunflower Group sind verschiedene Dinge mit organisiert. Eine davon ist es, dass ich Gründer und Startups mit begleite, als Business Angel oder auch als Sparring Partner, weil ich da eine absolute Begeisterung dafür habe, Menschen, die von etwas überzeugt sind, die große Ziele haben, zu inspirieren, begleiten zu dürfen. Meistens habe ich keine Ahnung von dem, was die da machen, was sie fachlich können. Dafür brauchen die mich aber auch nicht. Ich kann gut zuhören, ich kann in Dialog gehen, ich kann Fragen stellen und ich kann auch Mut zusprechen. Und wenn du davon überzeugt bist, dann geh den Weg und lass dich nicht von abbringen. Ja, und da hilft im Übrigen auch die Erfahrung aus dem Ausdauersport. Also Marathonlaufen macht nicht 42 Kilometer am Stück nur Spaß. Oder Ironman-Distanz macht nicht irgendwie 12 Stunden am Stück nur Spaß. Da gibt es echte Tiefpunkte. Und da unterscheidet sich's. Ist der Tiefpunkt und ich gehe raus? Oder sage ich, ja, da muss man jetzt durch. Das wird wieder besser werden. Eine Mischung aus Vertrauen und Zähne zusammenbeißen, aber nicht aus dem Rennen ausscheiden. Und das ist unternehmerisch nichts anderes. Darauf zu vertrauen, sagt, ich habe mein Ziel fest im Blick, übt eine hohe Strahlkraft auf mich aus und ich lasse mich davon jetzt nicht abbringen, was gerade schwierig anfühlt.
Zum Abschluss würde ich gerne wissen, du bist ja ein sehr reflektierter Mensch. Denkst du auch daran, was bleiben soll, wenn Steffen Prodinger mal nicht mehr auf dieser Erde ist? Gibt es irgendetwas, man nennt das ja Legacy, wo du sagst, ja, das soll bleiben, daran soll man sich erinnern?
Ja, mit dem Gedanken beschäftige ich mich tatsächlich, weil das für mich die Inspiration, der Nordstern, der Leuchtturm für die nächsten Jahre einfach ist. Was ist das, woran ich arbeiten möchte und woran ich mitwirken möchte? Und tatsächlich ist ein ganz zentraler Begriff für mich Lebensfreude. Ich glaube, diese Lebensfreude habe ich in den vergangenen Jahren etwas aus dem Blick verloren. Und das habe ich für mich gespürt und wahrgenommen. Ich möchte das wiederfinden und ich möchte es für mich und für mein Umfeld wiederfinden. Und ich glaube, da fließt ganz viel mit zusammen, wenn ich darauf ausgerichtet bin, dass es mir und auch meinem Umfeld, den Menschen, die mir am Herzen liegen, die Menschen, denen ich begegne, dass es denen gut geht. Und wenn das etwas ist, was bleibt, dann wäre ich sehr dankbar dafür. Es geht nicht um eine Stiftung oder einen Stiftungsnamen, sondern es geht um das Gefühl, Spuren hinterlassen zu haben, die die Menschen Orientierung, Inspiration gegeben haben. Und da wäre ich sehr dankbar, irgendwann darauf zurückblicken zu dürfen, Spuren, die bleiben.
Dann wünsche ich dir, dass du noch sehr, sehr viele, sehr lange, sehr tiefe Spuren ziehen kannst. Ich habe einen sehr demütigen, reflektierten Menschen hier erlebt, der einer unserer größten Fans ist und der sich heute angeschickt hat, mal die Seite zu wechseln und vors Mikrofon zu treten, der wirksam sein möchte und auch verstanden hat, im richtigen Moment zur Seite zu treten und anderen den Vortritt zu lassen. Jemanden, dem Vertrauen und Wertschätzung sehr wichtig ist. Und ich kann mich nur, ich glaube, Carsten, dir geht es genauso, nur sehr herzlich bedanken für diese persönlichen Einblicke eines Familienmenschen und eines Familienunternehmers. Vielen Dank, Steffen, dass du hier warst im Podcast Der Moment der Wahrheit.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank für dieses besondere Privileg.
Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.